Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Wie denkt Donald Trump und wie weit wird er gehen? Dazu ein USA-Experte. Südtiroler Bischof Muser zum Missbrauchsbericht. Wir machen unsere Hausaufgaben, sagt er. Und Vatikan Schweiz, wie zwei Theologinnen Ökumene hautnah erleben. Das und mehr hören Sie in dieser Sendung. Ich bin Mario Galgano. Herzlich willkommen. Donald Trump ist seit Montag wieder Präsident der Vereinigten Staaten. Kommt es jetzt zu den von ihm angekündigten Massendeportationen illegaler Einwanderer? Wir haben einen USA-Experten um eine Einschätzung gebeten.
Er hat sicher viel Spielraum, um eine konservative Agenda zu entfalten, sagt uns der französische USA-Experte Jacob Meyer. Aber wenn es darum geht, eine etwas trumpistischere Agenda zu entfalten, ist Widerstand bereits absehbar. Nicht jeder in seiner Partei wird ihm bedingungslos gehorchen. Das kann sich schon an ganz einfachen technischen Fragen festmachen. Selbst republikanische Politiker, selbst konservative Richter können verlangen, dass die Dinge in der richtigen Reihenfolge erledigt werden, unter Einhaltung der Rechtsprechung oder der Traditionen und Konventionen der amerikanischen Demokratie. Das ist es, was Trump bremsen, was ihn einschränken kann. Man müsse außerdem bedenken, dass es Interessenkonflikte innerhalb seines Programms gebe. Auch das werde die Umsetzung eines eher radikalen Programms verlangsamen, so der Experte. Wenn man also sagt, Trump sei allmächtig, dann muss man doch das republikanische Programm ein wenig aufschlüsseln. Das heißt, wenn es um eine traditionell konservative Agenda geht, wird er tatsächlich allmächtig sein. Sobald es jedoch um etwas Radikaleres geht, da denke ich an alles, was zur Abschiebung von Menschen ohne Papiere unternommen werden soll, hier lässt sich schwer vorhersagen, wie genau das Gros der republikanischen Abgeordneten reagieren wird. Ein weiteres wichtiges Spielfeld wird die Justiz sein. In Trumps erster Amtszeit hatten Bundesgerichte Erlasse des Präsidenten zurückgewiesen, insbesondere den sogenannten Muslim Ban. Nun gibt es zwar im obersten Gericht mittlerweile eine republikanische oder zumindest konservative Mehrheit von 6-3. Die Frage ist aber, ob die Justiz auf niedrigere Ebene so etwas wie eine Gegenmacht darstellen kann. Klar ist, dass die Demokraten bereits in den Startlöchern stehen. Sie haben eine ganze Reihe von Klagen eingereicht, um sich den Maßnahmen der Trump-Regierung zu widersetzen. In der Vergangenheit war das ziemlich effektiv. Das hat sich insbesondere bei dem erwähnten Muslim Ban gezeigt, das heißt dem Dekret des Präsidenten, dass Bürgern aus einer Reihe von Ländern mit muslimischer Mehrheit die Einreise in die USA verweigern wollte. Solche Verfahren sind also ziemlich effektiv. Vor allem zum Schluss von Trumps erster Amtszeit hat die ganze Weltöffentlichkeit gesehen, dass er sich über demokratische Normen hinwegsetzt. Beispiel der Sturm auf das Kapitol. Die Frage ist, hat er ein antidemokratisches Projekt oder ein Projekt, das alle Machtgleichgewichte, wie sie heute in den USA bestehen, untergraben könnte? Unser Experte wägt da ab. Was die Schädigung der amerikanischen Institutionen, der Institutionen im verfassungsrechtlichen Sinne angeht, bezweifle ich, dass Trump eine Bedrohung darstellt. Aber da gibt es noch eine zweite Ebene, die der Machtausübung und was man unter Konventionen versteht. Trump hat hier eindeutig ein Projekt, das auf eine Maximierung der exekutiven Gewalt abzielt. Er wird viel mehr Einfluss auf die Einrichtungen der Bundesregierung nehmen, um ein ziemlich radikales Programm umzusetzen, sei es im Bereich der Umwelt oder der Gesundheit und natürlich auch im Zusammenhang mit der Einwanderung. Was denkt Donald Trump wirklich? Das scheint offenbar die am schwersten zu beantwortende Frage zu sein. Man muss bei ihm die ganze Zeit zwischen Reden und Handeln unterscheiden. Wenn man zum Beispiel die Frage der Einwanderung und die Frage der Abschiebungen nimmt, finde ich es sehr schwierig zu wissen, wie weit er gehen wird. Es scheint mir sicher, dass er eine gewisse Anzahl von Menschen abschieben wird. Dazu hat er sich in seinen Ansprachen im Wahlkampf selbst verpflichtet. Aber wird es sich um eine begrenzte Anzahl von Deportationen aus symbolischen Gründen handeln oder wird dies wirklich ein Schwerpunkt seiner Amtszeit sein? Das wissen wir heute nicht.
Für Radio Vatikan, Christine Seuss.
Und hier noch ein Überblick an Kurznachrichten aus dem Vatikan und der Weltkirche. Der Verein der Frauen im Vatikan, Donne in Vaticano, hat am Montagnachmittag zu einer Heiligjahrprozession durch die Heilige Pforte eingeladen. Etwa 150 Frauen und Männer folgten der Einladung und feierten abschließend eine heilige Messe im Petersdom. Der Verein der Frauen im Vatikan veranstaltet kulturelle, soziale und spirituelle Initiativen und bietet Unterstützung für Frauen in schwierigen Lebenslagen, unabhängig davon, ob sie dem Laien- oder Ordensstand angehören. Die Mitgliedschaft steht allen weiblichen Papstangestellten offen. Deutschland. Zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar bekundet der katholische Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer Bestürzung über den Anstieg von Hass und Gewalt gegenüber Jüdinnen und Juden. Antisemitismus ist Sünde, sagt er. Antisemitismus ist ein Angriff auf die Würde des Menschen, fügt Bischof Hilmer an, und Antisemitismus zerstört unsere Gesellschaft, erklärt der Bischof am Montag in Hildesheim. Wilmer räumte ein, dass der christliche Antijudaismus dem modernen Antisemitismus einen fruchtbaren Boden bereitet habe. Jeder Politik der Ausgrenzung sei aber eine deutliche Absage zu erteilen, so der Bischof. Naher Osten. Der Generaldirektor des Lateinischen Patriarchats in Jerusalem, Sami al-Yusef, hat ein düsteres Bild der Lage im Heiligen Land gezeichnet. Es sei zu befürchten, dass der am Sonntag in Kraft getretene Waffenstillstand im Gazastreifen nur eine temporäre Erleichterung sei, sagte er am Montag bei einem Treffen mit einer internationalen Bischofsgruppe in Jerusalem. Für die besetzten palästinensischen Gebiete im Westjordanland warnte er vor Plänen der rechtsnationalen israelischen Regierung für eine teilweise oder vollständige Annektierung. Den zerstörten Gazastreifen bezeichnete al-Yusef als quasi unbewohnbar. Der Wiederaufbau werde sehr lange brauchen. Eine der Schwierigkeiten werde dabei sein, dass die internationale Gemeinschaft als Hauptgeber das Vertrauen in die Nachhaltigkeit von Investitionen in Gaza verloren habe. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie in unserem kostenlosen Infokanal auf WhatsApp. Suchen Sie Vatican News Deutsch auf WhatsApp. Mehr dazu unter www.radiovatikan.de. In der Diözese Bozen-Brixen in Südtirol ist an diesem Montag der italienweit erste unabhängige Bericht zu Missbrauchsfällen vorgestellt worden. In einer ersten Reaktion zeigte Bischof Ivo Musa sich betroffen, aber auch entschlossen, die Erkenntnisse des Berichts energisch aufzuarbeiten.
Erst kurz vor dessen Vorstellung bekam der Bischof Einblick in das rund 600-seitige Dokument, das die Anwälte der damit beauftragten Kanzlei Westphal, Spielker und Wastel in einer öffentlichen Pressekonferenz erläuterten. Am Freitag will Musa sich gemeinsam mit seinem Generalvikar ausführlicher zu den darin zusammengetragenen Erkenntnissen äußern. Wir fragten den Bischof von Bozen-Brixen nach einer ersten Stellungnahme.
Wir machen unsere Hausaufgabe. Wir haben das jetzt getan, auch wenn es schmerzlich ist. Und dann muss jede Diözese auch einen Weg finden, nicht? Das Ganze hat natürlich auch zu tun, dass wir wirklich auch im deutschsprachigen Kontext sind. Diese Sensibilität ist sehr gewachsen.
So Bischof Musa, dessen Diözese italienweit auch die erste war, die 2010 eine Ombudsstelle für Missbrauchsbetroffene eingerichtet hatte. Deshalb sehe er diesen Bericht vor allem als Schritt innerhalb eines Prozesses.
Es ist einfach entscheidend, dass wir uns an die Seite der Opfer stellen. Das hat zu tun mit Respekt. Natürlich so ein Bericht, der verwundet auch, der macht sehr betroffen. Und während der Vorstellung habe ich immer an die Opfer gedacht, ob sie nun noch leben oder ob sie bereits verstorben sind. Dass wir sie nicht übersehen, dass wir vor allem ihr Leid sehr ernst nehmen und dass wir auch mit ihrer Hilfe versuchen, dass bestimmte Fehler, die passiert sind, persönlich und auch systemisch, dass wir sie möglichst nicht mehr wiederholen.
Für Radio Vatikan, Christine Seuss.
Das Ökumenische Institut Bosset in der Schweiz, auch bekannt als Ökumenisches Labor, bringt Studierende aus der ganzen Welt und unterschiedlichen Konfessionen zusammen. In einem Interview mit Radio Vatikan teilen Melina Glass und Amanda Günzler, zwei evangelische Theologiestudentinnen aus Deutschland, ihre Eindrücke und Gedanken zu ihrem ökumenischen Studium und der Weltgebetswoche für die Einheit der Christen, das diese Woche stattfindet.
Ja, mein Name ist Medina Glass. In Deutschland studiere ich evangelische Theologie. Da bin ich jetzt schon so Richtung Ende des Studiums und aktuell studiere ich in Bosse am Ökumenischen Institut.
Ja, mein Name ist Amanda Künstler. Ich bin da ganz ähnlich wie Melina am Ende des Studiums, studiere auch evangelische Theologie auf Pfarramt und bin eben auch für ein Semester in Bosse.
Es geht hier um die Weltgebetswoche für die Einheit der Christen. Thema ist ja, glaubst du das? Fragezeichen. Findet jetzt eben diese Woche statt. Da werden ja auch die zentralen Aussagen des Glaubensbekenntnisses von Nicäa, das wir jetzt ja auch feiern, sozusagen jetzt ein rundes Jubiläum hervorgehoben. Was bedeutet denn für euch eben diese Gebetswoche und dass man gerade jetzt hier im Zentrum des Katholizismus, was bedeutet denn für euch jetzt quasi hier zu sein? Was nimmt ihr auch sozusagen mit?
Also erstmal finde ich es ein sehr symbolisches Zeichen, dass wir hier im Vatikan eingeladen werden für diese Woche. Und dass wir so auch mitbekommen können, wie der ÖRK, der Ökumenische Rat der Kirchen, und die römisch-katholische Kirche zusammenarbeiten. Die Gebetswoche wird ja auch zusammen vorbereitet. Und dass wir jetzt so daran teilnehmen können, auch am Samstag beim Abschlussgottesdienst. Ich finde, es ist einfach sehr symbolisch. Und auch dieses Jahr, gerade mit den 1700 Jahren vom Nizäum, finde ich es eine gute Möglichkeit, dass so, weil so viele Kirchen sich auf dieses Glaubensbekenntnis einigen konnten, das auch zusammen zu feiern.
Ja, für mich ist diese Woche überhaupt etwas Neues. Ich habe davon in Deutschland leider noch nicht so viel gehört gehabt. Und dadurch ist es für mich etwas ganz Schönes zu erleben, wie die ganze Welt zusammenkommt, wie man tatsächlich nicht nur das Vaterunser oder das Nizänum zusammen betet, sondern tatsächlich auch gemeinsame Gebete in die Welt schickt, gemeinsam der Christen in der Welt gedenkt, aber auch an andere Themen denkt, sich gemeinsam mit Weltthemen einfach beschäftigt, ja.
Bosse, das ist ja auch ein Zentrum, da sind ja nicht eben nur evangelische oder reformierte protestantische Theologinnen und Theologen, sondern auch von den Ostkirchen, also von den Orthodoxen, jetzt hier mit Katholiken. Wie erlebt ihr da die Ökumene auch jetzt mit anderen? Ich nehme jetzt mal an, ihr habt jetzt ja wahrscheinlich aus eurer Lebensgeschichte vorher nicht unbedingt auch diese Konfession gekannt.
Das stimmt. Also in Deutschland wird die Orthodoxie ja immer größer im Moment. Aber an sich habe ich da noch nicht so viele persönliche Kontakte gehabt. Deswegen finde ich es ganz toll, dass wir in Bosse so zusammen leben. Und auch, wir haben fast jeden Morgen ein Morgengebet. Das wird auch ökumenisch gestaltet. Und da habe ich auch viel von den Ostkirchen sozusagen gelernt.
Ja, also ich habe einmal an einem orthodoxen Gottesdienst bisher teilgenommen gehabt in Deutschland. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich hatte sehr wenig über vor allem die orthodoxe Theologie gelernt bisher. Vor allem im deutschen Studium ist das nicht so viel enthalten. Und da hat es mich sehr gefreut, einfach auch wirklich verschiedene Feinheiten zu erleben und kennenzulernen und diese dann auch tatsächlich ein bisschen zu testen, was geht gemeinsam, was geht nicht gemeinsam, was ist neu, genau.
Ihr seid jung, wenn ich jetzt auch denke an in Deutschland, viele Gleichaltrige haben ja von Glaube an sich, auch vom christlichen Glauben jetzt wenig, interessieren sich wenig. Wie seht ihr da auch die Herausforderungen der Ökumene? Also wie können auch die Kirchen gemeinsam, jetzt spezifisch in Deutschland oder im deutschen Sprachraum, eurer Meinung nach vielleicht besser oder mehr präsent sein? Wie würdet ihr auch vielleicht etwas erhoffen, dass man da irgendwie etwas gemeinsam machen könnte, um den Glauben wieder, gerade bei jungen Menschen, wieder zu verbreiten, wieder als Thema einzubringen?
Auf der einen Seite würde ich da sagen, in der Basis, da wissen die meisten Leute gar nicht so den Unterschied zwischen den verschiedenen Konfessionen, gerade innerhalb der Vielfalt der protestantischen Kirchen. Und da, denke ich, könnte viel mehr Zusammenarbeit stattfinden, dass gerade auch Jugendarbeit vielleicht flächendeckender stattfinden kann.
Und damit endet diese Sendung. Aus dem Studio in Rom verabschiedet sich Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.